have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Und das tun wir heute nicht. Heute schauen wir uns, wenn man so will, das Bigger Picture der deutschen Nationalmannschaft an, von wegen Sommerpause. Aber ich glaube, mich zu erinnern, dass wir das in unserer letzten, angeblich, vermeintlich letzten Folge vor unserer kurzen Sommerpause auch schon angekündigt hatten, dass wenn das bei uns irgendwie was werden sollte in Sachen Länderspiele, dass wir uns eventuell zwischendurch auch einfach nochmal melden. Und das war der Fall. Meine Wenigkeit war gestern in Mannheim in der SAP Arena beim Spiel Deutschland gegen Slowenien. Ich hatte das große Glück, unter anderem Franz Wagner, Dennis Schröder und Tristan da Silva interviewen zu dürfen, ganz kurz in der Mixed Zone. Und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Deswegen gibt es Interviews von den drei NBA-Jungs, aber natürlich auch ein paar Gedanken und ein paar Minütchen Gequatsche von uns beiden. Mein Name ist Lorenzo Ligresti, mir virtuell gegenüber, frisch gebacken aus dem Urlaub zurückgekommen, Julius Schubert. Einen wunderschönen guten Nachmittag.
Einen wunderschönen guten Nachmittag. Dir wie immer vielen, vielen Dank für die wundervolle Einleitung in diese Folge. Ja, Urlaub ist ein großes Wort. Es war ein kleiner Kurztrip mit der Familie. Wir waren meine bezaubernde Freundin, mein bezaubernder kleiner Welpe und ich waren 3 Tage an der Ostsee, am Timmendorfer Strand und sind dann gestern noch in den Harz gefahren, haben da jetzt noch eine Nacht verbracht und sind heute jetzt auch schon wieder zu Hause angekommen. War ganz schön, mal ein bisschen rauszukommen, so den Kontrast mal zu haben, dass du am Wasser bist, am Meer und dann direkt in den Bergen. Das war ganz cool. Erholsam war es nicht. Jeder, der einen kleinen Welpen hat, der wird es nachempfinden können. Aber es war auch einfach mal wichtig für uns. Also der Urlaub war eigentlich mehr für die Kleine als für uns. Er ist einfach mal wichtig, mal mit der Kleinen mal ein bisschen rauszukommen, ihr mal das Meer zu zeigen, den Strand zu zeigen. Da ist natürlich auch deutlich mehr los in so einem Urlaubsort als bei uns in Köthen. Viele Leute, viele Spaziergänger, viele, viele andere Hunde. Wir hatten da eine Ferienwohnung direkt am Strand. Das war für sie auch eine ganz neue Erfahrung, sie auch mit ins Restaurant zu nehmen. War ganz gut für ihre Erziehung und Sozialisierung und dass sie einfach so ein bisschen, ja, lernt, mit dem Alltag klarzukommen. Gestern im Hotel war für sie sehr ungewohnt, dass da andere Leute noch rumlaufen. Das hat ihr gar nicht gefallen. Also das Konzept Hotel hat sie nicht gleich so gut aufgenommen. Ein bisschen Faxen gemacht noch, aber im Großen und Ganzen hat auch das gut funktioniert, waren noch viele in den Bergen. Spazieren hatten sie dann mit im Restaurant, heute früh dann auch mit beim Frühstücksbuffet. Einfach, ja, um sie so ein bisschen auch mit vorzubereiten auf ihr späteres Leben und mit ihr einfach neue Erfahrungen sammeln, neue Orte sehen. Das ist ja so ein bisschen das, ja, worauf es dann auch ankommt. Deswegen sehr, sehr schöner Kurztrip, richtig Glück gehabt mit dem Wetter. War sehr, sehr nice. Halt ein bisschen ärgerlich, dass ich dann entsprechend Mannheim jetzt verpasst hatte, wo ich natürlich auch sehr, sehr gerne gewesen wäre. Aber da hattest du ja das große Glück, akkreditiert worden zu sein. Ich bin sehr, sehr gespannt auf deine Eindrücke, ob du dir eine andere Story für uns hast. Ich habe natürlich auch noch nicht reingehört in die Interviews. Das heißt, ich werde heute ausnahmsweise auch mal in die Double Step Back Folge reinhören.
Sehr gut, das treibt die Klickzahlen nach oben.
Zum Glück nicht schneiden. Ich bin sehr, sehr gespannt. Die Instagram-Stories sahen gut aus. Presseplätze, wunderbar. Ich war letztes Jahr in Hamburg akkreditiert beim Vorbereitungsspiel auf Olympia und saß da auch mehr oder weniger Kurzzeit an der Grundlinie. Sehr, sehr gute Presseplätze. Und so wie das gestern aussah bei dir auf Instagram, scheinst du auch sehr, sehr gute Plätze gehabt zu haben oder einen sehr, sehr guten Platz gehabt zu haben in Mannheim. Erzähl doch mal so ein bisschen von deiner Experience, wie war die Stimmung, wie war der Prozess, was kannst du vielleicht erstmal sagen zu dem Ganzen drumherum, bevor wir dann noch ein paar Worte wechseln über das Spiel, über die deutsche Mannschaft an sich. Und vielleicht die allerwichtigste Frage, Luca war ja nicht mit dabei. Mhm. War das schlimm? Warst du irgendwie pissed? Warst du traurig? Oder war das am Ende, als du in der Halle warst, komplett egal? War er überhaupt vor Ort?
Nein, er war nicht sichtbar. Also er war auch nicht irgendwo auf der Bank oder so. Was ich aber auch verstehen kann, ist, ich schätze mal, da wäre dann viel Trubel, noch viel mehr Trubel in der Halle gewesen, dann aber letztendlich für nichts. Also Luca war nicht am Start. Ich habe ihn zumindest nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob er vielleicht auf den Fernsehbildern doch irgendwie zu sehen war. Ich war auf jeden Fall auf den Fernsehbildern zu sehen. Das war eine schöne Sidequest, eine schöne Side-Story des Abends, dass sowohl meine Freundin als auch meine Mom als auch diverse Kumpels mir immer mal wieder Bilder geschickt haben. Aus Sicht der Fernsehkameras saß ich auf der anderen Seite der Korbanlage, auf der rechten Seite, wo die Deutschen in der ersten Halbzeit drauf gespielt haben und der Korb, den dann die Deutschen in der zweiten Halbzeit verteidigt haben. Und ich saß genauso hinter der Korbanlage, hinter dem Korbsockel, dass, wenn ich mich nach vorne gelehnt habe, also quasi so normal am Tisch saß, ich nicht zu sehen war. Aber wenn ich mich nach hinten gelehnt habe, ich halt zu sehen war bei jedem Angriff. Und dann auch, es gab eine Szene, da hat Isaac Bonga einen ziemlich geilen Chase-Down-Block ausgepackt. Und wurde danach dann von Dennis Schröder und nochmal einem Spieler, da habe ich jetzt vergessen, wer das war, bejubelt, als er noch auf dem Boden lag und hochgezogen. Und da war ich dann im Hintergrund auf der Fernsehzeitlupe sehr, sehr deutlich zu sehen, wie ich dann gerade auch dabei bin, aufzuspringen und mein Handy zu zücken, um diesen Moment dann noch einzufangen. Die Presseplätze, das hat mir Lenny jetzt erzählt, dass das wohl bei DBB-Spielen immer so ist oder mehr oder weniger immer so ist, dass man da wirklich diese geilen Plätze fast schon Courtzeit hinter den jeweiligen Körben, also die Plätze waren auf beiden Seiten und ich hatte dann halt das Glück, auf der Seite zu sitzen, hinter der, also wirklich buchstäblich direkt hinter mir, eine Gruppe von 30, 40, ich habe im Interview mit Tristan, habe ich sie als Ultras bezeichnet. Und das, ein anderes Wort, ist, glaube ich, auch nicht wirklich passend gewesen. Das war wirklich beeindruckend, was die Jungs da abgezogen haben. Mit Trommeln und mit Megafon und mit Fangesängen, die dann auch zum Teil wirklich über das... Das regt mich bei den Fußballnationalspielen der deutschen Nationalmannschaft immer sehr auf, dass die Fangesänge maximal uneinfallsreich sind. Da, also da ist dann ab und zu so, auf geht's, Deutschland schießt ein Tor, irgendwas mit Kämpfen und Siegen und dann war's das auch schon so ungefähr. Aber die Jungs, die haben da wirklich abgerissen, haben die restliche Halle mitgenommen. Also ich muss sagen, die Stimmung war fantastisch. Das habe ich so bislang bei einem Basketballspiel nur, als wir damals gemeinsam in Köln waren und die Litauer mit gefühlt 10.000 Mann eingereist waren und da die Kölner Lanxess Arena zu einem Hexenkessel verwandelt haben. Aber ansonsten habe ich so eine Stimmung bei einem Basketballspiel noch nie erlebt. Das war wirklich sehr, sehr cool. Haben dann auch die Spieler bestätigt am Ende. Das war natürlich das größte Highlight für mich. Also ich habe in der Mixed Zone sehr nahe romantisch Franz Wagner in die Augen schauen können. Stand da direkt vor ihm und konnte ihm mein Mikrofon unter die Nase halten. Habe ihn auch zwei Fragen selber fragen können, die er dann direkt beantwortet hat. Mit Tristan da Silva hatte ich sogar wirklich mehr oder weniger One-on-One, während er dann noch ein paar Autogramme unterschrieben hat. Da konnte ich mir die Zeit nehmen und ihm wirklich 3-4 Fragen stellen. Dennis Schröder habe ich auch eingefangen, da habe ich aber keine eigene Frage gestellt und stand auch sehr weit hinten. Das werdet ihr dann auch gleich an den Tonaufnahmen. Also Dennis ist schon noch gut zu verstehen, aber deutlich schlechter als die anderen beiden, einfach weil ich da nicht so nah dran stand. Ja, und vom Spiel her, also... Ich hatte erstmal mal wieder natürlich einen Stress mit der Anreise. Ihr erinnert euch an die Stuttgart Bahnhofgeschichte. Ich habe für die Rückfahrt, für die Heimfahrt, 2 Stunden und 5 Minuten gebraucht. Ich habe für die Hinfahrt, bis ich dann im Dunstkreis der Arena angekommen war, 2 Stunden 50 gebraucht. Wegen Stau. Ich glaube, zuerst war ich auf der A8, wenn ich es richtig weiß. Das ist so eine der notorischen Stauautobahnen in Deutschland. Dann Richtung Karlsruhe, Richtung Pforzheim. Da war dann ein bisschen was los. Ich wurde umgeleitet durch irgendwelche Käfer durch. Es war schon eine ziemlich unentspannte Anreise, aber war trotzdem noch alles easy. Ich wäre eigentlich locker eine Stunde oder so vor Tip-Off trotzdem da gewesen. Man hat VIP-Parking als Pressevertreter in der SAP-Arena in Mannheim. Und dann habe ich den VIP-Parkplatz verpasst, weil ich eigentlich laut Google Maps hätte ich links in den Parkplatz rein müssen und dachte mir noch so, okay, ist das jetzt der Parkplatz? Und dann war aber eine Spur auf der Straße, auf der dick und fett VIP drauf stand. Und dann dachte ich mir, okay, dann wird das wahrscheinlich diese Spur sein, in die ich da jetzt rein muss. Die Spur hat dann einfach nirgendwo hingeführt. Ich habe mich so dermaßen aufgeregt, weil das dann dazu geführt hat, dass ich quasi noch einmal um den Block fahren musste und dann halt volle Kanne in diesen tausende Leute fahren zur Arena-Stau-Stress vor der Arena reingekommen bin. Was dann dazu geführt hat, dass ich nicht eine Stunde vor Tip-Off da war, sondern eine halbe Stunde oder so vor Tip-Off, sogar weniger. Hat dann aber alles relativ reibungslos funktioniert und dann bin ich reingelaufen durch so einen Seiteneingang, wo dann die Medienleute reingehen. War dann nochmal so ein kleines Labyrinth, ich war noch kurz auf dem Klo davor.
Wollten Sie deinen Presseausweis sehen?
Ich habe ihn einfach proaktiv vorgezeigt. Okay. Ich weiß nicht, ob sie ihn unbedingt hätte sehen wollen.
Bei mir wollte sie den halt sehen letztes Jahr und ich habe halt gesagt, ich habe keinen und das konnte sie halt überhaupt nicht verstehen, wie ich keinen Presseausweis zeigen konnte. Und dann mussten da noch 3 Mitarbeiter kommen und ich habe die E-Mail gezeigt. Und dann haben sie fast so getan, als ob sie ein Auge zudrücken, indem sie mich reinlassen. Mhm. Das war ein bisschen merkwürdig. Aber ja, ich bin nicht im Besitz eines Presseausweises, eines deutschen Presseausweises, im Gegensatz zu dir. Deswegen hatte mich das jetzt auch interessiert.
Ich weiß es nicht, vermutlich. Also ich habe meinen Namen gesagt und dann hat sie schon angefangen, die Akkreditierung rauszukramen. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie noch gefragt hätte oder nicht. Aber ich mache das immer, wenn ich in Stadien, Hallen, whatever komme, habe ich immer meinen Presseausweis schon gezückt und gebe den dann einfach ab. Und dann bin ich da reingekommen, zum Glück super easy, Seiteneingang, ein bisschen rum. Und dann dachte ich mir, ja, okay, keine Ahnung, woher weiß ich denn jetzt, wo der Presseblock ist? Ich wusste nicht, dass ich vorne sitze. Ich dachte, ich muss doch bestimmt jetzt irgendwo zu einem bestimmten Block oder keine Ahnung. Es war aber nicht ausgeschrieben. Es gab auch keinen, also ich kenne das aus den meisten Stadien oder Hallen, dass es dann einen kleinen Presseraum gibt, wo es dann, keine Ahnung, Kaffee gibt und was zu essen und wo man sich dann hin...
Gab's
auch nicht? Nee.
Okay, das ist weird.
Die einzige Beschilderung, die es gab, war zur Halle. Und dann bin ich einfach mal diesem Schild zur Halle. Okay, dann folge. Also ich laufe jetzt einfach mal so lang zur Halle, bis mich jemand aufhält. Es hat mich niemand aufgehalten. Dann stand ich plötzlich im Pressekonferenzraum, der war auch direkt angrenzend an die Halle. Da haben sich dann die Cheerleader, die Dancing Crew, gerade noch warm gemacht. Also war ich dann so plötzlich bei den Cheerleadern. Und dann habe ich die Tür gefunden, wo es zur Halle ging und stand halt plötzlich basically auf dem Court. So, das war dann das erste Video, was ich in meiner Instagram-Story hatte. Haben sich dann 2 Meter vor mir Franz und Dennis warm geworfen. Und dann dachte ich, okay, ich bin safe falsch hier. Auf gar keinen Fall kann ich hier reinlaufen und bin jetzt einfach hier schon so auf dem Court. Und dann habe ich eine Dame gefragt, wo denn die Presseplätze sind. Und da meinte sie, ja, nee, hier da hinten die roten Plätze. Auf beiden Seiten Namensschilder. Sie müssen halt mal gucken, wo sie sitzen. Und dann habe ich Len gesehen, von dem ich auch wusste, dass er da war, mit dem ich mich dann verabredet hatte. Und dann habe ich darüber gelaufen und dann hat sich rausgestellt, okay, krass, ich sitze jetzt tatsächlich hier vorne. Neben Manuel Baraniak, der für Basketball.de da war, ein Kollege vom God Next Magazine, den ich jetzt kennengelernt habe das erste Mal. Ja, und dann habe ich da meinen Platz eingenommen. Also es war schon die Anreise stressig und dann aber die Realisation, oh shit, okay, krass, ich bin hier vorne, richtig cool. Das hat's dann natürlich wieder wettgemacht. Um aber auf deine Frage zurückzukommen, natürlich war es super schade, dass Luca nicht gespielt hat. So, das wäre natürlich gerade dann so nah am Korb dran zu sitzen und Luca da zur Arbeit gehen zu sehen, das wäre schon wahnsinnig cool gewesen. 2 Kumpels von mir, die Gebrüder DeSantis, die große Mavs-Fans sind, ich wollte gerade sagen waren, aber sie sind's immer noch, aber vor allem Luca-Fans waren seit jeher. Haben sich extra Tickets geholt, sind extra auch von Stuttgart nach Mannheim gefahren. Ja. Ich denke mal, für viele Fans wird es dann nochmal ein Stück bitterer gewesen sein. Für mich war der Tag und das Erlebnis trotzdem ein Riesenhighlight. Mit Luca wäre es dann nochmal cooler gewesen. Und natürlich die Chance, Luca zu interviewen. Ich weiß nicht, ob er dann in die Mixed Zone rausgekommen wäre. Es kam ein Slowene raus, der hat dann aber nur mit einer Journalistin gesprochen. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine Slowenin war. Und war aber, glaube ich, ehrlich gesagt bei mir und den anderen Kollegen auch nicht so wirklich das große Interesse, mit ihm zu sprechen. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, wie der gute Mann heißt, der da rausgekommen ist. Und dann kam halt nach dem Spiel Franz, Tristan, Dennis und noch ein paar andere Spieler, die dann wirklich, und das fand ich beeindruckend, viele der Spieler sind dann noch bei den Fans. Tristan hat sich super lange, ich habe die Mixzone-Interviews gemacht, dann bin ich zur PK rein, wo dann der Coach und Isaac Bonga waren. Und dann habe ich da noch kurz gechillt, bin wieder rausgelaufen und dann waren locker schon 30, 40 Minuten nach Spielende. Und Anderson, Tristan, Andy Obst, alle, also einige, wirklich 4, 5 Spieler, waren noch irgendwo in der Halle verteilt, haben Autogramme gegeben, haben Fotos gemacht. Also riesen Kompliment an die DBB-Jungs, dass sie sich da auch für diese tolle Kulisse quasi bedankt haben, indem sie sich dann echt viel Zeit genommen haben für die Fans. Ja, also rundum super cooles Erlebnis. Ich bin sehr, sehr dankbar, das erleben haben zu dürfen. Mir fehlen schon die Worte, so cool war's.
Schön, klingt gut, freu mich.
Wollen wir vielleicht jetzt kurz die Interviews einspielen, bevor wir dann ein bisschen übers Spiel quatschen? Oder wollen wir das zum krönenden Abschluss am Ende machen?
Das ist mir komplett egal. Diese Folge trägt Lorenzo Ligrestis Unterschrift. Das kannst du komplett so entscheiden, wie du es gerne möchtest. Da nehme ich mich mal komplett raus.
Ja, komm, dann spielen wir das jetzt ein, so wie neulich mit OG und Terrence auch. Dann dürfen die Leute jetzt... Als erstes hört ihr Franz Wagner, dem dann unter anderem ich auch 2 Fragen gestellt habe. Dann hört ihr Dennis Schröder, wie gesagt, ein bisschen schlechter von der Tonqualität her, aber ich glaube auch noch gut zu verstehen, wie er ein bisschen über das Spiel redet und über Chris Anderson redet auf eine Frage von einem Kollegen. Und dann am Ende noch das quasi One-on-One mit Tristan, wo ich ihn dann am Ende auch ein bisschen zur kommenden NBA-Saison gefragt habe und zu den Chancen, die sich jetzt ausrechnen bei der EM. Also ein bisschen ein Potpourri an Meinungen und Aussagen von den drei deutschen NBA-Stars. Ich habe auf der PK von Bonga und vom Head Coach auch Aufnahmen gemacht, aber die waren viel zu leise leider. Die waren am Ende nicht brauchbar. Also es war so ein PK-Raum und die beiden haben nicht in ein Mikrofon gesprochen, sondern saßen halt einfach vorne und haben gesprochen. Das war im Raum dann ganz gut zu verstehen, aber für das Mikrofon leider nicht wirklich einfangbar. Deswegen war das jetzt nicht so brauchbar hier für den Podcast. Ich kann es vielleicht dazu sagen, ich habe Bonga dann auch nochmal gefragt nach der Stimmung in der Halle. Er hat natürlich auch gesagt, hey, super coole Sache. Gerade bei so einem Spiel, über das wir ja gleich noch ganz kurz sprechen, hat das geholfen, am Ende den Sieg noch zu holen. Das mal kurz zusammengefasst. Und jetzt hört ihr Franz Wagner, Dennis Schröder und Tristan da Silva.
Oh, muss schon sehr schwer getan. Nicht unser bestes Spiel, glaube ich, aber ich glaube, es ist gut, positiv trotzdem das Spiel zu beenden. Aber ich glaube, ich habe vier, was wir noch verbessern können.
Das sind die ersten Spiele beim neuen Nationalcoach. Wie ist es für dich?
Das ist cool, macht richtig Spaß. Gibt uns ganz viel Selbstvertrauen, so wie er spielen will. Und ja, ein cooler Typ auch.
War es heute vielleicht auch eine besondere Herausforderung, gegen die Slowenen zu spielen ohne Luka? Ist es dann nochmal was anderes, worauf man sich einstellen muss?
Ja, natürlich verändert das Spiel extrem. Ich glaube auch bei denen einfach von der Mentalität. Und ich glaube, das hat man auch ein bisschen gesehen. Ich glaube, es ist ganz menschlich, dass es da manchmal so aussieht, aber man will natürlich trotzdem irgendwie ein bisschen anders spielen.
Sehr besonderer Spielverlauf. Im zweiten Viertel sah es so aus, als hättet ihr es eigentlich schon in der Tasche. Dann kommen die wieder, dann aber Comeback-Win. Was braucht es im Laufe so eines Spiels von Viertel zu Viertel?
Ja, wie gesagt, ich fand jetzt nicht, dass wir unser bestes Spiel auf 40 Minuten gezeigt haben. Ich hatte schon gesagt, ich glaube, die letzten 5 Minuten waren ganz okay. Hilft natürlich auch, wenn Dennis so ein paar schwere Dinge auch trifft und wir dann so in den Rhythmus kommen. Und ich glaube, sonst können wir ein bisschen an unserer Energie arbeiten. Ich fand manchmal, ich haben die auch ein paar gute Plays gemacht und ich glaube auch zu Recht und ist auch gut so. Und ich glaube, wir müssen einfach ein bisschen weiter den Kopf umhalten und weiter unser Spiel spielen.
Ja, oder wo? Wie ist es für dich?
Ja, komisch. Ganzen Sommer schon eigentlich ohne ihn. Auf jeden Fall ein bisschen anders. Und aber hat natürlich auch seine positiven Seiten. Man kann einfach ein bisschen mehr sein eigenes Ding machen, glaube ich, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, macht es auf jeden Fall viel mehr Spaß mit ihm.
In Deutschland zu spielen, wie gesagt, also ich spiele ein ganzes Jahr immer in Amerika, die ganzen deutschen Supporter können sich live anschauen. Hier zu spielen in Deutschland, egal wo es ist, in welcher Stadt, ist immer was Besonderes. Die erste Halbzeit haben wir nicht das geleistet, was wir eigentlich leisten sollten.
Das ist der größte Stück auf Christian Anderson. Was wird deine Reaktion auf seinen Poster dann in Slowenien?
Hätte er Layup gemacht, hätte er sich verletzt. Nein, aber unglaublich. Zwei Punkte so, die ersten zwei Punkte so zu machen mit 19 Jahren, ist special. Der wird bald, sehr bald ready sein. Und dass er nächstes Jahr auf jeden Fall in der NBA spielen wird, und davon bin ich überzeugt. Gutes Kind auch, was ist sehr humble. Ja, ich freue mich, dass er hier jeden Tag mit uns ist.
Was denkst du, wie groß sind die Chancen, dass es in den EM-Kader schafft? Ist er doch, je nachdem, was für ein Spielertyp Coach will?
Ja, wir haben so viele Leute hier, das muss der Coach entscheiden. In seinen Schuhen nicht sein, ich will einfach nur mitfahren dürfen. Und am Ende des Tages, wen er mitnimmt. Das entscheidet er.
War ein sehr besonderes Spiel heute für euch. Im zweiten Viertel sah es aus, als hättet ihr das Ding eigentlich schon gezogen. Dann kamen sie doch wieder. Jetzt Comeback Win. Wie hat es sich angefühlt auf dem Feld, neben dem Feld? Was braucht es in so einem Spiel von Viertel zu Viertel, dass man am Ende dann doch noch gewinnt?
Ja, weiter im Spiel bleiben, weiter Energie. Weiter seinen Stiefel durchziehen, glaube ich. Ich glaube, phasenweise haben wir uns ein bisschen beeinflussen lassen und langsamer gespielt, als wir eigentlich wollten. Oder als wir spielen wollen. Einfach weiter sein Spiel spielen und sich nicht irgendwie unterkriegen lassen von irgendwelchen Würfen, die reingehen oder.
Die Stimmung in der Halle, wie habt ihr das wahrgenommen jetzt gerade am Ende? Ihr seid alle rübergegangen zu den sehr, sehr lauten Ultras, kann man fast schon sagen. Wie habt ihr es generell wahrgenommen, heute hier zu spielen?
War sehr schön. Gute Stimmung auf jeden Fall. Die Jungs in der Ecke haben richtig Stimmung gemacht. War sehr, sehr gut, ja. Das war jetzt das erste Länderspiel, das ich daheim gespielt habe. Habe ja schon länger nicht mehr vor eigener Kulisse gespielt, deswegen hat sehr viel Spaß gemacht.
Also auch für dich persönlich was ganz Besonderes heute?
Auf jeden Fall.
Eine Frage zur Stimmung kurz. Es sind ja auch einige Freunde von dir da mit im Park. Was bedeutet das für dich, das auch zu sehen? Und jetzt
ja, es freut mich einfach. Freunde von mir, ehemalige Mitspieler, einfach Jungs, die ich schon seit Ewigkeiten kenne und die stehen an der Seitenlinie und feuern uns an und machen richtig Stimmung für die ganze Arena. Ja, das ist einfach sehr besonders.
Nach so einem Spiel, nach den ersten beiden Vorbereitungsspielen, wie ist das Gefühl in der Mannschaft? Was glaubt ihr, mit was für Chancen und mit was für Zielsetzungen reist ihr jetzt nach Finnland?
Ja, wir müssen uns erstmal auf den nächsten Lehrgang und den Supercup konzentrieren, glaube ich. Aber wir fühlen uns gut. Also wir haben Spaß miteinander, wir haben Freude am Spielen. Und selbst in so Spielen wie jetzt gerade haben wir trotzdem Veteranenspieler, die wissen, was man machen muss, worauf es drauf ankommt. Deswegen haben wir Bock.
Für dich jetzt bezogen auf die neue NBA-Saison, gibt es Lehren oder irgendwelche Adjustments, die du jetzt machen kannst nach deiner Rookie-Season? Gibt es bestimmte Dinge, die du dir vornimmst jetzt in deine zweite Saison rein?
Ja, es gibt vieles, was ich gelernt habe, was ich mitnehme in die neue Saison. Aber ich will jetzt nicht irgendwas raus auf die Welt, in die Welt posaunen und dann am Ende werde ich an Pranger gestellt, weil ich es nicht gemacht habe.
Danke, Tristan. Viel Glück.
Kein Ding, danke.
Ja, das waren die NBA-Jungs im Interview. Bei Dennis muss man sagen, erstens, wie gesagt, der Andrang sehr groß. Ich stand dann so ein bisschen in dritter Reihe und habe versucht, irgendwie noch mein Mikro reinzuhalten. Dennis hat sich natürlich auch Zeit genommen für die Kollegen. Ich habe dann aber die Entscheidung getroffen, noch kurz länger bei Tristan drüben zu bleiben. Deswegen habe ich den Anfang von Dennis' Mixed-Zone-Zeit nicht so richtig miterlebt. Ich glaube, es hat sich gelohnt, weil halt bei Tristan echt was Cooles bei rausgekommen ist und er sich Zeit genommen hat. Also auch nochmal Shoutout an Tristan, an Franz, an Dennis, dass sie sich da auch wirklich mit uns Medien Vertretern die Zeit genommen haben und die Fragen offen und ehrlich beantwortet haben. Ich finde, bei Franz hat man sehr rausgehört, dass er nicht happy war mit der Leistung des Teams, über die wir gleich noch sprechen werden. Und ja, einfach nochmal Shoutout an die Jungs und noch weitere Haken in Sachen NBA-Interviews bei Double Stepback. 5 NBA-Spieler haben wir jetzt schon im Programm gehabt innerhalb kürzester Zeit. Das kann sich doch sehen lassen. Was ich auch sehen lassen kann, ist die Stadt New York. Geile Überleitung. Was ich auch sehen lassen kann, ist die Stadt New York und der Community Trip, der dorthin stattfinden wird im Dezember.
Genau, ich hätte eine andere Überleitung gehabt. Ich hätte sowas nach dem Motto gesagt, sehr, sehr coole Sache, was du da erlebt hast, nicht ganz so coole Sache ist, dass wir leider Gottes den letzten, eigentlich bereits vergebenen Platz der Reise jetzt wieder frei machen mussten, da sich leider einer der Teilnehmer, der bei uns gebucht hat, nicht mehr meldet. Wir haben die letzten Wochen jetzt damit verbracht, ihm hinterher zu telefonieren und auf allen möglichen Wegen versucht, ihn zu erreichen. Leider erfolglos. Das bedeutet, von den 12 Verträgen, die wir jetzt rausgeschickt haben für diese Reise, die ja eigentlich ausgebucht war, Christmas nach New York, haben wir leider nur 11 unterschriebene Verträge wieder zurückbekommen. Und da die Zeit uns so ein wenig davon rennt, haben wir jetzt die Entscheidung getroffen, weil es nicht absehbar ist, dass sich die Person noch meldet, dass wir jetzt diesen letzten Platz wieder freimachen und neu vergeben. Haben uns überlegt, dass wir 200 Euro Rabatt geben für diesen letzten Platz unserer New York Community Christmas Reise. Und ja, ab sofort ist dieser Platz dann, wie gesagt, wieder zu haben. Und es würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir den so schnell es geht wieder vergeben. Am Donnerstag kommt der NBA-Spielplan raus. Wir werden in der Woche drauf dann unsere 4 Community-Reisen für die kommenden Saison dann veröffentlichen. Und es wäre wirklich ein absoluter Traum, wenn die New York-Reise, die sich lange hingezogen hat, die schwierig war, voll zu machen, wenn die vielleicht noch voll wird, bevor wir dann ja komplett neu starten mit den neuen Reisen. Deswegen, also wer in der ersten Dezemberwoche in 2025, also in ein paar Monaten, noch nichts weiter vorhat, den würde ich sehr, sehr gerne in New York begrüßen, beziehungsweise in Frankfurt am Flughafen, Lufthansa-Direktflüge, Doppelzimmer mit Einzelbetten im Hotel. Wir haben 4 NHL-Spiele mit dabei, das wissen wir schon safe. Wir haben ein NFL-Game mit dabei und wir werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch eine Mehrzahl an NBA-Games dabei haben. Das wissen wir erst konkret am Donnerstag. Natürlich, aber die Knicks in New York natürlich ansässig, die Nets, die in Brooklyn spielen. Es ist unmöglich, dass eine Woche mit dabei ist, Anfang Dezember im Kalender, wo keines der beiden Teams ein Heimspiel haben wird. Wir wissen natürlich noch nicht, wer dagegen wen genau spielt, aber auch NBA wird mit dabei sein. Natürlich tägliche Touren von mir geführt. Wir kümmern uns um die ganze Organisation, kaufen die Tickets für euch, egal wo ihr sitzen wollt, helfen euch beim Visum, machen die ganze Organisation und Planung für euch fertig. Ihr könnt ganz entspannt die Füße hochlegen und müsst nur euren Koffer packen und dann nach Frankfurt kommen und dann übernehmen wir den Rest. Wie gesagt, es gibt 200€ Rabatt. Checkt das gerne aus. Wir haben jetzt natürlich die Seite auch dann wieder online gestellt, nachdem wir sie ja dann schon rausgenommen haben. Wir haben euch den Link mal in die Folgenbeschreibung gepackt. Auf der Webseite kommt ihr nicht nur zur Buchung, sondern findet auch nochmal alle Infos. Da ist auch noch ein kleines Video mit dabei, wo auch nochmal alles erklärt ist. Da sind Fotos von den letzten Trips mit dabei. Wir waren letztes Jahr schon mit einer Gruppe von 20 Leuten in New York zur Weihnachtszeit. Das kann man auf jeden Fall mal gesehen haben und ich freue mich sehr auf den Trip, den wir jetzt im Dezember machen werden. Es wäre halt einfach nur sehr, sehr toll, wenn das jetzt nicht noch irgendwie schief geht, weil sich niemand mehr findet. Deswegen lasst uns da bitte nicht hängen. Vielleicht findet sich ja noch einer, der Bock hat, dabei zu sein. Genau, Webseite in der Folgenbeschreibung, 200€ Rabatt. Bei Fragen meldet euch gerne nochmal und dann sichert euch gerne den letzten Platz. Könnt auch gerne bis Donnerstag warten, noch den Spielplan abwarten und dann euch entscheiden. Dann ist natürlich das Risiko da, dass der Platz schon weg ist, aber das ist natürlich auch eine Option. Und damit hätte ich gesagt, lass uns noch kurz über das Game reden, vielleicht über beide Vorbereitungsspiele, die wir bisher gesehen haben. Die Deutschen, beide Games gewonnen, 103-89 zum Auftakt, noch gegen Luca und Kollegen in Slowenien, gestern dann 80-70. Wie man gerade eben schon so ein bisschen raushören konnte, du hast ja auch von Franz erzählt und ihr habt es ja dann sicherlich auch gerade gehört, Franz nicht so happy. Das galt nicht nur für Franz, ich habe auch ein paar Stimmen nach dem Spiel gehört, habe es natürlich auch selber gesehen im Real Life. Das war speziell jetzt gestern in Mannheim alles andere als eine Glanzleistung. Ich bin sehr, sehr gespannt von deinen Eindrücken vor Ort gleich zu hören, weil man ja das vor Ort immer mal noch so ein bisschen anders sieht als dann auf dem Fernsehbildschirm. Schwierig. Also es gab sicherlich ein paar Dinge, die Hoffnung machen und die zeigen, dass die Deutschen dann auch, wenn es darauf ankommt, in 3 Wochen ein sehr, sehr gutes Team sein werden. Aber ich denke, dass da aktuell noch Sand im Getriebe ist. Das ist offensichtlich, aber es ist nicht wirklich verwunderlich. Es haben, wie auch schon zum Auftakt, ein paar Spieler leider nicht teilnehmen können. Es dauert auch eine Weile, bis man die Philosophien des neuen Coaches so richtig verinnerlicht hat. Es dauert eine Weile, bis du gerade nach so einem anstrengenden Trainingslager, was man in Malaga hatte, auch wieder dieses Spiellevel, dieses physische Level dann erreicht hat. Das sind alles so Faktoren, weshalb man wahrscheinlich nicht überreagieren sollte nach 2 Vorbereitungsspielen. Man hat beide gewonnen, man hat gute Ansätze gezeigt. Man hat sich jetzt nicht mit Ruhm bekleckert. Es war jetzt nicht schön, aber ich würde nicht sagen, dass man jetzt irgendwie schon irgendwie Stress machen sollte oder von Problemen reden sollte oder hier groß Sorgen haben sollte, Skepsis an den Tag legen sollte. Du kannst mir gerne widersprechen, ich bin sehr gespannt, aber ich denke mal, du wirst das ähnlich sehen. Allzu viel haben wir nicht gelernt über dieses deutsche Team in diesen ersten beiden Games. Oder was ist deine Meinung dazu?
Nee, ich sehe das sehr ähnlich. Also Stress machen definitiv nicht. Einer der Punkte, die mir am wenigsten gefallen hat, war die Starting-Lineup mit Joe Vogtmann und JT, Johannes Thiemann, auf den großen Positionen. Da war mir dann ein bisschen zu wenig Rim Protection, ein bisschen zu wenig Beweglichkeit defensiv. Aber wenn dann Daniel Theiss, das ist natürlich die große Hoffnung, zurückkommt und für die EM dann fit wird, und da habe ich gestern mit Len zum Beispiel auch drüber spekuliert, philosophiert, wir sind der Meinung, wenn er nicht fit werden würde zur Eurobasket, dann wäre er jetzt nicht dabei beim Team. So, dann er saß zusammen auch mit Maodolo, der ebenfalls noch gefehlt hat, was dann natürlich in Sachen offensiver Creation, was auch ein Problem war jetzt in diesem Spiel gestern, helfen wird. Die beiden saßen in Trainingsanzügen auf der Bank, waren dabei, haben immer wieder auch die Jungs angefeuert, die auf dem Parkett standen. Ich gehe stark davon aus, dass sowohl Daniel Theiss als auch Maodolo im Laufe dieser Vorbereitung jetzt, vielleicht sogar jetzt schon kommendes Wochenende beim Supercup, aber spätestens dann, es sind ja jetzt auch noch mehr als 2 Wochen bis zum Start der Eurobasket, und dann wird sich diese Thematik auf den großen Positionen ja ziemlich erledigt haben. Dann wird Theiss der Starting Center sein, dann wird vermutlich Vogtmann wieder in so ein bisschen in die Backup Rolle reinrutschen, wie wir das unter anderem auch bei der WM gesehen haben. Und ich denke, dann ist das etwas, was sich erledigt haben könnte. Nicht nur die beiden haben gefehlt, du hast es gerade angesprochen, sondern auch David Krämer, Chris Anderson, der ja einen super Eindruck gemacht hat bei seinem Debüt in Slowenien. Oscar da Silva hat kurzfristig gefehlt, also es war halt wirklich eine deutsche Mannschaft, die wenig mit dem zu tun hat, was die Rotation angeht, was wir beim Eröffnungsspiel der EM zum Beispiel sehen werden, da bin ich mir relativ sicher. Trotzdem muss man ganz klar sagen, und deswegen waren auch, wie ihr es gerade gehört habt, Dennis kritisch, Franz kritisch, auch Tristan da Silva, wobei der dann so ein bisschen eher den Optimisten gegeben hat, fand ich in unserem Interview, zu Recht kritisch, das muss man ganz klar so sagen. Also gegen diese slowenische Truppe ohne Luka Doncic, und ich habe das dann auch Franz gefragt, der hat das bestätigt, klar ist es eine besondere Herausforderung, gegen ein solches Team zu spielen ohne den Superstar, weil es halt einfach ein ganz anderes Team ist und du vielleicht nicht so richtig weißt, was auf dich zukommt. Aber mit der individuellen Klasse, die die Deutschen mitbringen, mit Franz, mit Dennis, der ja dann in der Crunch-Time zumindest übernommen hat und das Team zum Sieg getragen hat. Aber davor, sowohl bei Franz als auch bei Dennis, war das einer der großen Negativpunkte, die mir aufgefallen sind, dass sie zu oft gesettelt haben für irgendwelche Jumper, für Pull-Ups, für Dreier oder für Dinge aus der Mid-Range, anstatt aggressiv zum Korb zu ziehen. Und das ist jetzt keine ganz neue Geschichte. Das sind Dinge, die wir bei Dennis und bei Franz immer mal so ein bisschen im Auge haben müssen, vor allem bei Dennis, dessen Wurfauswahl, wenn es funktioniert, wie in diesem vierten Viertel jetzt gestern in Mannheim, dann geil. Wenn es nicht funktioniert, dann wird es halt auch schon mal schnell dünn. Aber vor allem gegen diese slowenische Truppe, die wirklich offensiv im dritten Viertel extrem heiß gelaufen sind und alles getroffen haben. Da muss man aber auch sagen, da war viel Freies dabei an den Würfen. Da waren viele Kommunikationsfehler in der Defense, wo dann plötzlich ein Cuttock völlig frei unterm Korb auftaucht oder so. Ich schätze mal, das war dann auch das, was Franz meinte im Interview mit dem Energielevel, dass er gerne etwas höher gesehen hätte im Laufe des Spiels. Aber vielleicht ist das jetzt heute an einem Tag, wo man zwei Tage vorher gespielt hat, wenn so viele Jungs verletzt sind. Ich würde auch dazu tendieren, vielleicht ist das jetzt so ein positives Zeichen, dass man selbst bei einem solchen Spiel, bei dem nicht viel zusammenläuft, dass man eigentlich noch aus der Hand gibt, dass man am Ende aber doch noch die Kurve kriegt und das Ding zieht. Kann man jetzt in beide Richtungen auslegen wahrscheinlich, aber ich würde denken und ich könnte auch wetten, dass das dann intern jetzt die Interpretation sein soll oder das Gefühl, mit dem die Jungs da rausgehen sollen, hey, abhaken, aber positiv anmerken, wir haben das Ding halt am Ende doch noch gewonnen und es sind ja auch einige Dinge gut gelaufen.
Auf jeden Fall. Und das zeichnet ja die guten Teams aus und unterscheidet sie von den weniger guten Teams, dass die richtig guten Teams, und dazu gehört die deutsche Mannschaft ja mittlerweile zweifelsohne, dann einfach noch so einen Gang hat am Ende und auch an Abenden, wo es nicht lief oder wo es nicht läuft, dann sich zusammenreißt für die Schlussphase und Spiele über die Ziellinie bringt, die die weniger guten Teams einfach verlieren. Wie man ja an Sloweniens Beispiel dann gestern auch gemerkt hat. Denn an Abenden, wo die Dreier überragend fallen oder man jeden 50-50-Ball gewinnt oder wo die Crowd wirklich richtig mit dabei ist und einen trägt, an solchen Abenden kann jeder gewinnen. Aber ich glaube, es zeichnet gute Teams aus, und unterscheidet sie von den weniger guten Teams, dass sie dann auch an Abenden gewinnen, wo das halt nicht so der Fall ist. Und ich denke, das hat man gerade gestern Abend am Beispiel der deutschen Mannschaft gesehen, dass man da phasenweise defensiv noch ein Level erreichen kann, wenn es auch aktuell nur für kurze Phasen ist, welches andere Teams nicht haben. Und dann hast du halt das Tough Shot Making teilweise der Stars, wie jetzt Dennis Schröder oder Franz Wagner, was dich dann über die Ziellinie trägt. Am Ende, die Shot Selection war teilweise grauenhaft. Es war schwierig, sich konstant gute Looks zu kreieren, gerade am Korb. Ich bin generell offensiv optimistisch, dass,
ja, auf jeden Fall,
dass unter Alex Mubru dann irgendwo besser läuft, gerade das erste Spiel. Wir haben sehr, sehr viele Spielzüge gesehen, Offscreen-Plays, Passstaffetten, Ball- und Player-Movement, auch Angriffswellen von zwei, drei Sets in einem Angriff. Etwas, was wir bei Mumru auch schon gesehen haben, als er noch in Spanien gecoacht hat, da im Verein. Also das sind so Dinge, die mich optimistisch machen, weil das so ein bisschen das Problem der deutschen Mannschaft war unter Gordon Herbert, dass man zwar defensiv überragend ist, aber offensiv stagnieren kann, auf Tough-Shot-Making angewiesen ist, dass man ja Franz noch nicht so richtig in Szene setzen kann, dass man zwar immer wieder auch Spielzüge läuft, wo man für jemanden wie Andreas Obst freie Dreier kreiert, aber zu wenig und dann auch teilweise nur für ihn und nicht für die anderen Spieler. Da haben diese ersten zwei Spiele mir einiges gezeigt, was mich optimistisch macht, dass diese, in Anführungszeichen, Schwäche dieses deutschen Teams mal zumindest so ein bisschen behoben wird. Aber wie gesagt, das ist viel zu früh, um hier irgendetwas zu sagen, schon groß. Ich denke, wir werden im Supercup noch einiges lernen. Dann haben wir noch das Spanien-Spiel in Köln am 23. dann kurz bevor die Eurobasket losgeht. Aber ja, mich macht es schon optimistisch, denke ich, was ich gesehen habe von dieser deutschen Mannschaft und dass man hier nach zwei Siegen sich so selbstkritisch zeigt und dass die Stimmung eher so ein bisschen gedrückt ist und dass man jetzt überhaupt nach solchen zwei Siegen von so ein bisschen Problemen spricht an einigen Stellen. Das zeigt, glaube ich, auch, welchen Anspruch diese deutsche Mannschaft mittlerweile an sich selber hat, was wir als Fans und Creator und Sportjournalisten und Presseleute auch erwarten von diesem deutschen Team und wie gut sie einfach mittlerweile sind. Und wenn man jetzt so ein bisschen liest und hört, was jetzt geschrieben und gesagt wurde in den letzten Tagen, könnte man denken, man hat beide Spiele deutlich verloren, man hat beide gewonnen. Und dass man nicht zufrieden ist, zeigt, wie gut dieses Team ist und dass man als einer der absoluten Top-Favoriten auch reingeht in das Turnier.
Das mit den X's und O's und den Spielzügen kann ich von den Eindrücken aus der Halle auf jeden Fall bestätigen. Also die Plätze direkt hinterm Korb sind jetzt natürlich nicht die idealsten Plätze, um da irgendwelche Sets zu tracken. Aber es ist mir auch aufgefallen, dass die Deutschen oftmals so ihre Butterbrot, das kann man nicht so gut übersetzen, Bread and Butter, wie würde man das übersetzen ins Deutsche? Ihre Butterbrotangriffe. Naja, ihr täglich Brot vielleicht sowas, keine Ahnung. Ihre Go-To-Angriffe, um jetzt dann noch einen anderen Anglizismus zu benutzen, um den ersten Anglizismus zu übersetzen. Horn-Setups, in dem beide Bigs involviert sind. Die Variabilität der Offensive, dass es eben nicht nur die Dennis Schröder-Show ist oder die Franz-Wagner-Show, sondern dass auch andere Spieler den Ball bringen, Angriffe initiieren und dann das, was du gesagt hast, dass einfach generell der Anteil von organisierter Offense, über den wir so oft sprechen, relativ hoch ist, dass man schöne Aufbausets sieht, vor allem für jemanden wie Obst. Und da, wenn dann die Waffen zurück sind, Thais als Screener und Rollman für solche Pick-and-Roll-Angriffe, Maodolo als jemand, der sich parallel zu Obst oder statt Obst dann auch mal um Offball-Screens bewegen kann und abdrücken kann, dann wird das noch mehr aufblühen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber der Ansatz, ich habe einmal sogar eine Triangle-Offense erspäht, da hat Mumbrou an der Seite wirklich das Triangle hochgehalten. Ich hatte ihn immer so im Augenwinkel an der Seitenlinie und dann wurde so eine Art Triangle-Angriff zumindest zu Beginn des Angriffs gelaufen. Also das kann man den Deutschen zu diesem frühen Zeitpunkt der Vorbereitung auf jeden Fall nicht vorwerfen, dass die Offense, sie stagniert hier und da. Wie gesagt, ich habe die Wurfauswahl von Dennis und von Franz hier und da mal kritisiert, aber im Großen und Ganzen gefällt mir der offensive Prozess sehr, sehr gut. Und die Defensive, ich gebe Franz recht, das Energielevel hätte man sich hier und da wahrscheinlich höher gewünscht. Vor allem im dritten Viertel, in dem die Slowenen so einen krassen Run starten konnten, aber zum Beispiel im zweiten Viertel. Es ging mit 19 zu 19 in die erste Viertelpause und dann hat es, glaube ich, bis 4 Minuten noch auf der Uhr oder 3 Minuten noch auf der Uhr gedauert, bis die Slowenen überhaupt nochmal gescored haben. Das war dann ein 21-0-Lauf von den Deutschen. Da hat man schon auch gesehen, dass wir in der Lage sind, die defensive Intensität zugegebenermaßen gegen einen Gegner, der sich natürlich ohne Luka Doncic sehr schwer getan hat, Offensive zu kreieren, aber dass wir in der Lage sind, dieses defensive Level hochzuschrauben für Phasen. Und wenn wir das dann auch noch etwas konstanter schaffen über 40 Minuten, dann denke ich, kann man viele positive Schlüsse ziehen aus diesem Vorbereitungsspiel, beziehungsweise generell aus diesen ersten beiden Spielen gegen Slowenien.
Wunderbar. Dann haben wir es doch, oder?
Ja, würde ich auch sagen.
Perfekt.
Dann verabschieden wir uns jetzt erstmal unter Vorbehalt wieder in die Sommerpause. Mal gucken, ob wir uns nochmal hören in den nächsten 2 Wochen, ob irgendwas passiert noch Größeres in der NBA. Ansonsten, wie gesagt, spätestens zu Beginn der letzten Augustwoche, 25., 26., kurz vor Beginn der Eurobasket, sind wir wieder für euch da. Checkt gerne die New York-Reise aus und sichert euch diesen letzten Platz. Infos gibt's natürlich auch per Link in der Folgenbeschreibung, so wie immer. Und ansonsten, vielen, vielen Dank wie immer fürs Einschalten. Einen schönen August euch weiterhin. Ich freue mich auf Drake, ich freue mich auf meinen Geburtstag am Ende der Woche. Und dann hören wir uns ganz bald schon wieder mit Content zur Eurobasket. Bis dahin, vielen, vielen Dank, Freunde. Von Herzen, Liebe geht raus. Double Step Back out. Ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.